HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
Cuántos millones y millones han saqueado y derrochado durante tantos años.
Wir werden sehen, ob ich derjenige bin, den man verantwortlich macht, wenn der König öffentliche Gelder verschwendet für Jagdausflüge in Afrika oder um seine Affären zum Schweigen zu bringen. Wenn jedes Medium, das das berichtet hat, ins Gefängnis muss, gäbe es nicht genug Gefängnisse. Das sind objektive Fakten.
Brennende Mülltonnen werden zu Barrikaden, Schaufenster gehen zu Bruch. Auslöser der Krawalle, die Verhaftung des Rappers Pablo Hasél.
Es gibt eine Menge Solidarität von Menschen, die verstehen, dass das nicht nur ein Angriff gegen mich ist, sondern auch gegen unsere grundlegenden demokratischen Freiheiten.
Ningún derecho se puede defender ni expresar con violencia.
Man kann kein Recht dadurch verteidigen, dass man Gewalt zeigt. Damit ist eine rote Linie überschritten. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun.
Dass man für freie Meinungsäußerung im Gefängnis landen kann, das erinnert an die Franco-Diktatur.
Man muss die Musik von Pablo Hasél gar nicht gehört haben, um zu erkennen, dass eine Haftstrafe Unsinn ist. Amnesty International fordert die spanische Regierung seit Jahren auf, die Gesetze zu ändern, damit solche ungerechten Strafen nicht mehr möglich sind.
Juan Carlos el Bobón, capo mafioso saqueando el reino español en televisión, vomitan que sutis y claro.
Der spanische Musiker und Aktivist Pablo Hasél aus der Region Katalonien hat gerappt und getwittert und muss dafür ins Gefängnis. Weil er den spanischen König als Tyrannen, dessen Vater und Vorgänger als Parasiten und Mörder und den Bürgermeister seiner Heimatstadt als Missgeburt bezeichnet hatte, die einen Schuss verdiene. Hasél greift damit tief ins oft brutale Vokabular des Rap und wird deshalb der Majestätsbeleidigung beschuldigt und der Verherrlichung des Terrorismus. Das Gesetz, das beides in Spanien unter Strafe stellt, nennt sich Gesetz zur Sicherheit des Staates und der Bürger. Aber viele Menschen in Spanien halten einen anderen Namen für passender: Maulkorbgesetz. Als es 2015 während der Regierung der konservativen Volkspartei in Kraft trat, fühlte sich die New York Times an die dunklen Tage des Franco-Regimes erinnert. Und mehr noch als das Gesetz wird seine Anwendung kritisiert, denn so vage das Gesetz formuliert sei, so scharf zögen Behörden und Gerichte die Grenzen zwischen Meinungsfreiheit und Straftatbestand. Hat Pablo Hasél diese Grenzen überschritten? Ja, sagen die einen, die ihn anklagen. Nein, sagen die anderen. Und das sind nicht nur Hasels Anhänger, die gegen seine Festnahme zum Teil auch gewaltsam protestieren. Nein, sagen auch viele Kulturschaffende, die befürchten, selbst die Nächsten zu sein, wenn Hasél in Haft bleibt. Und ausgerechnet das einstige Symbol staatlicher Einheit, das spanische Königshaus, steht nicht mehr auf dem Sockel, sondern selbst und selbst verschuldet in der Kritik. Erlebt die spanische Demokratie also erst jetzt, mehr als 45 Jahre nach dem Tod des Diktators Franco, ihre entscheidende Bewährungsprobe? Hass, Maulkorb und offene Wunden. Spaniens Kampf um die Meinungsfreiheit, so heißt diesmal der Tag in HR2 Kultur. Am Tag nach einem Wochenende, an dem es erneut, wie unser Korrespondent Oliver Neuroth berichtet, leidenschaftliche Proteste gegen die Festnahme von Pablo Hasél gegeben hat.
Libertad Pablo Hasél. Mehrere hundert Demonstranten fordern Freiheit für den Rapper und ziehen durch die Straßen von Barcelona und anderen katalanischen Städten. Auch in Valencia und Madrid kommt es zu Protesten, die an einigen Stellen auch in Gewalt umschlagen. Einzelne Teilnehmer werfen Steine und Feuerwerkskörper in Richtung der Polizei. Diese reagiert mit Schaumstoffgeschossen, Müllcontainer und Straßenbarrikaden stehen in Flammen. Seit mehreren Tagen sorgen diese Bilder in Spanien für Diskussionen. Vize-Regierungschefin Carmen Calvo verurteilt die Ausschreitungen.
Ningún derecho se puede defender ni expresar con violencia.
Man kann kein Recht dadurch verteidigen, dass man Gewalt zeigt. Damit ist eine rote Linie überschritten. Wir erleben nicht angekündigte Demonstrationen, Festnahmen, Verletzte, materielle Schäden. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Genau sie ist es, die Meinungsfreiheit, die Anhänger von Pablo Hasél in Spanien in Gefahr sehen. Sie sind der Ansicht, wie der Rapper selbst, dass seine Texte und Tweets durch die Meinungsfreiheit gedeckt sein müssen. Als Polizisten Pablo Hasél am vergangenen Dienstag aus der Universität Lleida abführen, wo er sich verschanzt hatte, streckt der Rapper noch die geballte Faust in die Luft und ruft in Richtung der Kameras: Sie werden unseren Kampf nicht stoppen und totale Amnestie. Was ihn nun im Gefängnis genau erwartet, wisse er selbst nicht, sagte der Musiker kurz zuvor in einem Telefoninterview mit dem ARD-Studio Madrid. Ich bin ja zu 9 Monaten Haft verurteilt worden. Dazu kommt eine höhere Geldstrafe. Wenn ich die nicht zahle, und das habe ich nicht vor, wird die in weitere Gefängnismonate umgewandelt. Es ist ein ungerechtes Urteil. Wahrscheinlich werde ich erst einmal 2,5 Jahre sitzen. Dazu kommen noch Bewährungsstrafen aus anderen Urteilen, die nun fällig werden könnten. Es könnte sein, dass ich 20 Jahre in Haft bleiben muss. Denn Hassel hatte schon öfter Ärger mit der Justiz. Wegen seiner expliziten Texte, aber auch, weil er einmal mit einem Journalisten aneinander geraten war und ihn verletzt hat. Um diesen Song geht es unter anderem beim aktuellen Urteil. Juan Carlos El Bobón. Der Text handelt vom spanischen Ex-König. Der katalanische Rapper kritisiert explizit dessen ausschweifenden Lebensstil und die krummen Geldgeschäfte, in die Juan Carlos verwickelt sein soll. Neben diesem Song störte sich die Staatsanwaltschaft an 64 Tweets des Rappers, in denen er Juan Carlos als Parasit, als Mafioso, kriminell und die Monarchie als mittelalterlich bezeichnet. An anderer Stelle ruft Hassel zu Gewalt an Politikern auf. Ein Gericht verurteilte ihn daher nicht nur wegen der Beleidigung und Verunglimpfung der Krone, auch wegen Verherrlichung des Terrorismus. Man muss die Musik von Pablo Hassel gar nicht gehört haben, um zu erkennen, dass eine Haftstrafe Unsinn ist. Amnesty International fordert die spanische Regierung seit Jahren auf, die Gesetze zu ändern, damit solche unfairen Strafen nicht mehr möglich sind, sagt Hassels Rapperkollege C. Tangana in einem Video von Amnesty. Die Menschenrechtsorganisation prangert vor allem das sogenannte Maulkorbgesetz an. Die konservative Regierung Spaniens, die bis 2018 im Amt war, hat es auf den Weg gebracht. Dieses Gesetz ermöglicht den Behörden, die Versammlungs- und die Meinungsfreiheit stark einzuschränken. Laut Amnesty International führt es nun dazu, dass zum ersten Mal in Europa ein Rapper ins Gefängnis muss, nur weil er das ausgesprochen hat, was er denkt. Die aktuelle spanische Linksregierung will die Gesetzgebung ändern, entschärfen. Das hatte sie schon bei Amtsantritt angekündigt. Für kritische Songtexte sollen künftig nicht mehr so harte Strafen möglich sein wie jetzt. Details zur geplanten Reform sind bisher nicht bekannt, auch nicht, wann sie in Kraft treten könnte. Für Pablo Hassel jedenfalls kommt all das zu spät. Er sitzt in Haft.
Und dagegen haben auch am gerade vergangenen Wochenende wieder viele Menschen demonstriert, vor allem in Barcelona. Am Samstag so viele wie noch nie, nämlich mindestens 6.000, am Sonntag deutlich weniger, etwa 1.000. Seit Beginn der Proteste sind in Barcelona mehr als 100 Menschen festgenommen worden, darunter auch 32 Minderjährige. Zu den zahlreichen Verletzten auf beiden Seiten zählt auch eine Frau, die ein Auge verloren hat, als sie von einer Gummikugel der Polizei getroffen wurde. Karin Janka, Spanien-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, guten Tag.
Guten Tag.
Pablo Hassel selbst sagt, wir haben es gerade im Bericht von Oliver Neuroth gehört, dass er eigentlich nur zu 9 Monaten Haft verurteilt worden war. Und nur weil er die zusätzlich verhängte Geldstrafe nicht bezahlen wollte, muss er jetzt mit mehreren Jahren Haft rechnen. Auf der anderen Seite war bei der Demonstration in Barcelona gestern Abend auch ein Transparent zu sehen mit der Aufschrift: Ihr habt uns beigebracht, dass Friedlichkeit sinnlos ist. Kann man sagen, Frau Janka, welche Seite mehr zur Eskalation beigetragen hat?
Ich würde sagen, dass tatsächlich beide Seiten da ihr Schärflein dazu beitragen. Natürlich ist die Situation in Barcelona von vornherein eine andere. Also ich denke, dass viele der Demonstranten dort sich erinnert fühlen an das harte Vorgehen der Polizei im Oktober 2017, als damals das Unabhängigkeitsreferendum durchgeführt wurde. Und bei vielen Spanierinnen und Spaniern werden jetzt die Bilder wieder wach. Von knüppelnden Polizisten, von verletzten Demonstranten. Natürlich sind auch die Demonstranten hier zu Teilen gewaltbereit. Die Bilder kennen ja, denke ich, alle aus dem Fernsehen. Da brennen Müllcontainer, da werden Scheiben eingeworfen, da werden Bankfilialen verwüstet. Und die Polizei geht nun auch nicht zimperlich mit den Demonstranten um. Es schaukelt sich dann so hoch.
Wie sehr ist denn der Fall Hassel über die Proteste und Krawalle und die Reaktion der Polizei und auch über die öffentliche Debatte hinaus ein Thema, das die Bevölkerung in Spanien insgesamt oder wenigstens große Teile von ihr beschäftigt?
Also die spanische Bevölkerung treibt dieses Thema um, weil es an einen ganz tiefreichenden Konflikt rührt, der auch in die spanische Geschichte zurückreicht. Spanien hat nach der Franco-Diktatur eine eher sanfte Transition hingelegt. Das heißt, die Linke wirft nach wie vor der spanischen Regierung oder dem spanischen Staat an sich vor, sich nicht genug vom Franco-Faschismus distanziert zu haben und die Institutionen da eben nicht genug gereinigt zu haben sozusagen. Und auf der anderen Seite stehen die Morde der ETA, die auch tiefe Wunden im spanischen kollektiven Gedächtnis hinterlassen haben und an die natürlich nun auch die Texte von Pablo Hasél wieder rühren.
Auf die Transition, diesen Übergang von der Franco-Diktatur in die Demokratie, werden wir im Laufe der Sendung noch eingehen. Die Aktionen der baskischen Terrororganisation ETA liegen ja nun, sagen wir mal, mehr als 10 Jahre zurück. Sind die trotzdem, und das glaube ich aus Ihren Worten herausgehört zu haben, sind sie gleichwohl trotzdem noch in der spanischen Gesellschaft so präsent, dass viele Menschen auch sensibel auf Hasels Anspielungen reagieren?
Absolut. Die Verbrechen der ETA sind nicht nur in der spanischen Gesellschaft sehr präsent, sondern auch in der spanischen Rechtsprechung. Es gibt ein Gesetz, das die Verherrlichung von Terrorismus bestraft. Dieses Gesetz ist international sehr umstritten, denn diese Verherrlichung von Terrorismus kann mit Haft hier bestraft werden. Das ist auch der Hauptgrund, warum Pablo Hasél ins Gefängnis musste, ja. Und diese Gesetze sind so vage definiert, dass sehr vieles als Verherrlichung von Terrorismus eingestuft werden kann. Das wird beispielsweise von Amnesty International kritisiert. Das wird auch von der Menschenrechtskommissarin des Europarates kritisiert. Die spanische Regierung hat nun versprochen, dieses Gesetz zu reformieren. Man muss aber sagen, das hat Pedro Sanchez, der spanische Ministerpräsident, schon versprochen, als er das Amt angetreten hat.
Und woran liegt das Ihrer Ansicht nach, dass dieser Ankündigung bislang keine Taten gefolgt sind?
Das ist eine gute Frage, die ich Pedro Sanchez auch gerne stellen würde. Tatsächlich hat er schon als Oppositionspolitiker, als sein Vorgänger Mariano Rajoy 2015 dieses Gesetz erlassen hat, hat er damals schon per Petition dazu aufgerufen, Unterstützer gesammelt, die ihm helfen sollten, dieses Gesetz so bald wie möglich wieder zu kippen. Dann kam er selbst an die Regierung und passiert ist nichts. Das ist tatsächlich eine gute Frage, die er sich auch gefallen lassen muss.
Hat das möglicherweise auch damit zu tun, dass er eine Minderheitsregierung anführt und da zu viele Rücksichten auf andere Kräfte nehmen muss, die ihn im Parlament ja stützen?
Ich denke, dass für diese Gesetzesänderung, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, eine Mehrheit vorhanden wäre. Denn er könnte mit der Zustimmung der baskischen sowie der katalanischen Parteien im Parlament rechnen. Insofern würde ich denken, dass das möglich wäre. Sein Koalitionspartner Podemos steht auch absolut hinter einer Änderung oder am besten Abschaffung dieses Gesetzes. Warum Pedro Sanchez da noch nicht aktiv geworden ist, ist tatsächlich fraglich.
Nun beobachtet man ja in dieser Regierungskoalition durchaus Uneinigkeiten zwischen den beiden Koalitionspartnern. Pedro Sanchez, der Ministerpräsident von den Sozialisten, hat den kleineren Koalitionspartner Podemos aufgefordert, sich von Pablo Hasél zu distanzieren. Denn diese Partei Podemos sympathisiert mit Hasél erkennbar. Könnte die Regierung möglicherweise auch an dieser Frage zerbrechen?
Ich denke nicht, dass sie daran zerbricht. Es gibt ganz andere Konfliktpunkte zwischen den Linkspopulisten von Podemos und den Sozialisten. Aber es gibt sehr deutliche Spannungen und Pedro Sanchez hat am Freitag eine Rede gehalten, der die Gewalt scharf verurteilt hat. Und in dieser Rede hat er sich nicht nur von den Krawallmachern distanziert, sondern im Grunde indirekt auch von seinem Koalitionspartner, weil Podemos es eben bisher nicht über sich gebracht hat, die Gewalt zu verurteilen und sich stattdessen auf die Seite der Menschen auf der Straße gestellt hat.
Karin Janka, Spanien-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank. Wenn Pablo Hasél und seine Anhänger, wenn Spaniens Regierung und die Justizbehörden, wenn die Kulturschaffenden, die Demonstranten und alle übrigen in der spanischen Bevölkerung in diesen Tagen das Buch aufschlagen würden, aus dem wir jetzt gleich zitieren werden, dann fänden sie darin das totale Kontrastprogramm zu der aufgeheizten Atmosphäre, die zurzeit auf Spaniens Straßen herrscht. Das Buch heißt Hand, Orakel und Kunst der Weltklugheit. Und geschrieben hat es im Jahre 1647 der spanische Jesuit Baltasar Gracián. Die Beteiligten könnten es also in der Originalsprache lesen. Das Buch enthält Sinnsprüche als Handreichungen für ein weltkluges Verhalten. Und die folgenden Auszüge stammen aus den beiden Kapiteln »Nie aus der Fassung geraten« und »Nie übertreiben«.
Ein großer Punkt der Klugheit, sich nie zu entrüsten. Es zeigt einen ganzen Mann von großem Herzen an, denn alles Große ist schwer zu bewegen. Die Affekten sind die krankhaften Säfte der Seele und an jedem Übermaße derselben erkrankt die Klugheit. Steigt gar das Übel bis zum Munde hinaus, so läuft die Ehre Gefahr. Man sei daher so ganz Herr über sich und so groß, dass weder im größten Glück noch im größten Unglück man die Blöße einer Entrüstung gebe, vielmehr als über jene erhaben Bewunderung gebiete. Daher geht der Kluge zurückhaltend zu Werke und fehle lieber durch das zu wenig als durch das zu viel. Die Übertreibung ist der Lüge verwandt und durch dieselbe kommt man um den Ruf des guten Geschmacks, welches viel, und um den der Verständigkeit, welches mehr ist.
Das steht bei dem spanischen Jesuiten Baltasar Gracián in seinem Buch Handorakel und Kunst der Weltklugheit aus dem Jahre 1647. Später noch mehr davon. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Er handelt von Hass, Maulkorb und offenen Wunden und von Spaniens Kampf um die Meinungsfreiheit. Dass in dieser Überschrift das Wort Maulkorb vorkommt, hat mit dem spanischen Gesetz zur Sicherheit des Staates und der Bürger zu tun, das im Jahre 2015 unter diesem offiziellen Titel beschlossen worden ist. Diejenigen, die das Gesetz kritisch sehen, bezeichnen es hingegen als Ley Mordaza, was auf Deutsch so viel heißt wie Knebelgesetz oder eben Maulkorbgesetz. Es sieht harte Strafen für jegliche Bedrohung der staatlichen Sicherheit vor und es schränkt zu diesem Zweck auch die Demonstrations- und Versammlungsfreiheit ein. So streng das Gesetz, so umstritten ist es auch. Das hören wir gleich im Bericht unserer Korrespondentin Franka Welz, gleich zu Beginn.
Mit der Annahme des Maulkorbgesetzes kannst du nicht vor dem Parlament demonstrieren, keine Versammlungen an öffentlichen Orten abhalten, ohne dass du Strafen riskierst, kannst an keiner nicht angemeldeten Demonstration teilnehmen, heißt es in einem Videoaufruf der Initiative No Somos Delito. Wir sind keine Straftat, zu einem Protest per Hologramm im Jahr 2015. Denn, so die Gegner des Gesetzes, Menschen könnten ihre Meinung nicht frei ausdrücken, Hologramme schon. Tausende nahmen an diesem virtuellen Protest teil. Die Demonstration wurde dreidimensional auf den Platz vor der spanischen Volksvertretung projiziert. Neben Demonstrationen vor dem Parlament werden unter anderem das Filmen und Fotografieren von Polizeibeamten im Einsatz oder das Twittern über eine nicht angemeldete Demonstration mit einem Bußgeld von 300 bis zu 600.000 Euro geahndet. Auch kritische Facebook-Kommentare, etwa gegen Lokalpolitikerinnen oder die Polizei, können teuer werden, ohne dass Gerichte dabei mitreden können. Denn wann und in welcher Höhe sanktioniert wird, entscheidet allein die Polizei. Dieses Gesetz ist nun also auch dem Rapper Pablo Hasél zum Verhängnis geworden. Eingeführt hatte es 2015 die Regierung unter Ministerpräsident Mariano Rajoy von der konservativen Volkspartei, unter anderem um Polizeikräfte zu schützen, von denen nach Einsätzen Bilder und Videos ins Netz gestellt wurden. Niemand wolle die Freiheit der Menschen einschränken, im Gegenteil, sagte Rajoy damals. Es sei eine Verpflichtung der Regierung, Freiheit und Sicherheit aller Bürger zu gewährleisten.
Una de las obligaciones del gobierno es garantizar la libertad y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, si no es otra pretensión.
Und dieses Sicherheitsgesetz habe keinen anderen Anspruch. Seit 2015 hagelt es Kritik an dem Gesetz, auch aus dem Ausland. Die Vereinten Nationen sahen darin eine unverhältnismäßige Einschränkung des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Erst Ende vergangenen Jahres drängte Amnesty International das spanische Parlament, endlich ernst mit der Reform des Gesetzes zu machen, etwa Artikel, die das Versammlungsrecht und die Meinungsfreiheit einschränkten, zu entfernen. Die Polizei solle erklären, inwieweit es genutzt worden sei, um Kritiker an Pandemiemaßnahmen über das Netz zu verfolgen. In den ersten 75 Tagen des spanischen Lockdowns 2020 wurden mehr als 1 Million Strafen auf Basis des Gesetzes verhängt, zum Beispiel für Verstöße gegen die Ausgangssperre, Respektlosigkeit gegenüber oder Einschüchterung von Polizeikräften. Außerdem diene es als Grundlage für heiße Rückführungen von Flüchtlingen an den Grenzen, kritisieren Menschenrechtsaktivistinnen. Eine Praxis so ähnlich wie die sogenannten Pushbacks, wegen der griechische und ungarische Grenzer europaweit in der Kritik stehen.
Situation impropia e inacceptable in un Estado de derecho.
Ein unangemessener und inakzeptabler Zustand in einem Rechtsstaat sei das, befand der Abgeordnete des Linksbündnisses Unidos Podemos, Enrique Santiago Romero, Anfang Februar bei einer Debatte im spanischen Parlament. Dort war die Reform des Strafrechts schon mehrfach Thema. Umgesetzt ist sie bis heute nicht, obwohl Unidos Podemos seit Anfang vergangenen Jahres mit in der Regierung sitzt. Die Reform des Gesetzes war eines ihrer großen Versprechen gewesen. Das Justizministerium arbeite daran, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Carmen Calvo von der Sozialistischen Partei vergangene Woche. Im Rahmen der Meinungsfreiheit muss es Spielraum für Verständnis und Toleranz geben, die zu einer reifen Demokratie wie der unseren gehören.
Absolutamente madura como la nuestra.
Der Rapper Pablo Hasél soll in mehreren Raps und Tweets gegen Bestimmungen des sogenannten Maulkorbgesetzes verstoßen und sich deshalb der Majestätsbeleidigung und der Verherrlichung des Terrorismus schuldig gemacht haben. Der Politikwissenschaftler Professor Günther Mayhold forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik unter anderem zu Spanien. Guten Tag.
Guten Tag.
In dem Urteil, das der oberste Gerichtshof in Spanien im vorigen Jahr über Pablo Hasél gesprochen hat, steht der Satz, es geht nicht darum, eine abweichende Meinung strafrechtlich zu verfolgen, sondern die Aufstachelung zu konkreter Gewalt. Das ist in der Tat eine wichtige Unterscheidung und die Frage ist nun, ob Gesetzgeber, Justizbehörden und Gerichte diese Unterscheidung bislang sorgfältig und angemessen vorgenommen und angewendet haben. Wie sehen Sie das?
Das Problem besteht vor allem darin, dass zunächst mal die Polizei einen relativ großen Spielraum hat, wenn sie die Regelungen dieser Ley Mordaza anwendet. Und das ist eigentlich für einen Rechtsstaat kein guter Zustand, indem man da eine Fülle von Regelungen aus dem Strafgesetzbuch herausgenommen hat und es in die Verwaltungsgerichtsbarkeit gegeben hat, wird zunächst sozusagen die Polizei begünstigt und die Rechte der Bürger werden dadurch beeinträchtigt. Das ist eine Entscheidung, die unter dem Gesichtspunkt getroffen worden ist, dass man die Verherrlichung terroristischer Taten und Straftaten damit vermeiden wollte.
Auch in Deutschland gibt es ja immer wieder Diskussionen über die Grenzen der Meinungs- und Kunstfreiheit. Auf der Kasseler Documenta hier bei uns in Hessen zum Beispiel hat 1997 der Aktionskünstler Christoph Schlingensief gerufen, tötet Helmut Kohl. Das hat dann vorübergehend zu seiner Festnahme geführt, aber am Ende sind er und seine Aktion straffrei ausgegangen. Täuscht der Eindruck, dass in Deutschland im Zweifel eher zugunsten der Meinungsfreiheit entschieden wird als in Spanien?
Ja, wir haben ja jüngst wieder einen Fall gehabt mit Herrn Böhmermann und der Majestätsbeleidigung gegen den türkischen Staatspräsidenten. Das hat dann letztendlich dazu geführt, dass der Paragraf 103 im Strafgesetzbuch abgeschafft worden ist. Soweit ist Spanien noch nicht. Aber wir haben natürlich durchaus durch das Bundesverfassungsgericht eine Tradition, die relativ stark die Freiheit der Meinungsäußerung und die Kunstfreiheit betont. Und deswegen ist dann die Entscheidung über die Verhältnismäßigkeit der Strafe oder der Anklage anders situiert, als das in Spanien der Fall ist.
Vielleicht müssen wir da auch ein bisschen weiter in die Geschichte zurückgehen, um wirklich alles zu verstehen, was man dazu wissen müsste. Spaniens Wechsel von der Franco-Diktatur in ein demokratisches System unterscheidet sich vom Aufbau unserer Demokratie hier in Deutschland. Das hat die Kollegin Karin Janker von der Süddeutschen Zeitung ja vorhin schon angedeutet. Bei uns in Deutschland erfolgte dieser Systemwechsel nach einem verlorenen Krieg und ziemlich fundamental. In Spanien hat es nach dem natürlichen Tod des Diktators einen gleitenden Übergang in die Demokratie gegeben, eine sogenannte Transición. Moderiert vom Königshaus unter Einbeziehung aller politischen Kräfte und ohne das, was wir in Deutschland als Aufarbeitung oder Vergangenheitsbewältigung bezeichnen. Welche Auswirkungen hat diese Art des Übergangs auf die Entwicklung der Demokratie in Spanien bis heute gehabt?
Das Problem besteht darin, dass dieser Transitionsprozess quasi noch immer andauert. Also seine Dauerhaftigkeit und die Tatsache, dass es nicht sozusagen mit einem neuen Verfassungsentwurf alles beseitigt wurde und die Vergangenheit aufgearbeitet wurde, ist sozusagen die Belastung, die wir heute haben, auch noch für die Demokratie. Es gibt eine Fülle von offenen Wunden und es gibt eben auch noch eine Tradition, die sagt, die Ruhe bei den Bürgern ist die entscheidende Orientierung, wie Sicherheit definiert wird. Und daran bestoßen sich die Protestierenden heute.
Wenn Sie sagen, diese Transition ist noch im Gange, könnte sie durch den Fall Hasél und das Ganze drumherum einen Schub bekommen? Und wenn ja, in welche Richtung?
Und sie machte auch einmal deutlich, dass die Jugendlichen, die nun ohnehin durch die Krise besonders betroffen sind, da aufbegehren und sich in ihren Rechten beeinträchtigt fühlen. Das führt zu entsprechendem Druck auf die Gesellschaft, aber auch auf die Politik. Und das ermöglicht natürlich auch, dass jetzt nicht nur die Alten, die an dem Bürgerkrieg und seiner fehlenden Aufarbeitung knabbern, beteiligt werden, sondern dass eine entsprechende gesellschaftliche Gruppe sich da artikuliert, die für die Politik der Zukunft maßgeblich sein wird. Das kann neuen Schwung geben.
Einige, vielleicht sogar viele der Menschen, die da auf die Straße gehen und für Pablo Hasél, für Meinungsfreiheit und so weiter protestieren und demonstrieren, sagen, wir leben in einem faschistischen Staat. Würden Sie sagen, die spanische Demokratie hat tatsächlich Defizite, was Rechtsstaatlichkeit angeht zum Beispiel?
Es gibt sicherlich Bereiche, wo man sich Fragen stellen muss, inwieweit beispielsweise das Recht auf freie Meinungsäußerung gewährleistet ist. Wir haben es bei der Katalonien-Krise gesehen. Wir sehen es jetzt erneut, dass die Staatsanwaltschaften sehr schnell bereit sind, hier mit relativ drastischen Urteilen sich zu positionieren. Das braucht, glaube ich, noch eine Abschwächung durch gesetzliche Maßnahmen, aber auch durch eine andere Justizkultur.
Halten Sie denn die spanische Demokratie in ihrem jetzigen Zustand für stabil genug, dass sie diese Bewährungsprobe, die sie ja möglicherweise jetzt gerade erlebt, dass sie die besteht?
Das glaube ich schon. Die regierenden Sozialisten wie auch ihr Koalitionspartner haben ja schon mehrfach erklärt, dass sie da an diese gesetzlichen Regelungen heran wollen. Das ist nicht einfach, weil das dann gleich auch Auswirkungen auf das Strafgesetzbuch hat. Aber ich glaube, mit dem Hinweis darauf, dass man Offenheit zeigt, dass man auch bereit ist zu sagen, wir wollen die repressiven Tendenzen nicht unterstützen, könnte sich ein Weg öffnen, um einen weiteren Schritt nach vorne zu tun.
Professor Günther Mayhold, Politikwissenschaftler und Fachmann für Spanien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank. Hass, Maulkorb und offene Wunden. Spaniens Kampf um die Meinungsfreiheit. Der Tag in HR2 Kultur. Und jetzt schlagen wir noch einmal in dem Buch Handorakel und Kunst der Weltklugheit nach, das der spanische Jesuit Baltasar Gracián im Jahre 1647 verfasst hat. Eine der vielen Handreichungen für ein weltkluges Verhalten, die in diesem Buch vorkommen, lautet Nationalfehler verleugnen. Und man kann sich fragen, wie sehr der Spanier Baltasar Gracián dabei an seine eigene Nation gedacht hat.
Das Wasser nimmt die guten oder schlechten Eigenschaften der Schichten an, durch welche es läuft, und der Mensch die des Klimas, in welchem er geboren wird. Einige haben ihrem Vaterlande mehr zu verdanken als andere, in dem ein günstigerer Himmel sie umfing. Es gibt keine Nation, selbst nicht unter den gebildetsten, welche davon frei wäre, irgendeinen ihr eigentümlichen Fehler zu haben, welchen die Benachbarten zu tadeln nicht ermangen, entweder um sich davor zu hüten oder sich damit zu trösten. Es ist eine rühmliche Geschicklichkeit, solche Makel seiner Nation an sich selbst zu bessern oder wenigstens zu verbergen. Man erlangt dadurch den beifälligen Ruf, der Einzige unter den Seinigen zu sein. Und was am wenigsten erwartet wurde, wird am höchsten geschätzt.
Soweit dieser zweite Auszug aus dem Buch Handorakel und Kunst der Weltklugheit von Baltasar Gracián. Wir kommen später noch einmal darauf zurück. Einen beifälligen Ruf in und außerhalb Spaniens hat ein paar Jahrzehnte lang auch das spanische Königshaus genossen. Aber dieser Ruf hat mittlerweile erheblich gelitten, denn vor allem der langjährige König und inzwischen Ex-König Juan Carlos hat sich einige Blößen gegeben, sodass der Rapper Pablo Hasél auch beim Königshaus in vielen offenen Wunden genüsslich herumstochern konnte. Und das, so schildert es jetzt unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer, hat Hasél auch ausgiebig getan.
Quantos millones y millones han saqueado y derrochado durante tantos años.
Millionen und Abermillionen habe die Königsfamilie kassiert und verschwendet, rappt Pablo Hasél 2016, während die Regierung auf Kosten der Schwachen spare. Ja, nach der Bankenrettung in Spanien hat die konservative Regierung einen radikalen Sparkurs gefahren, auf Druck der EU. Zum Beispiel kein Weihnachtsgeld mehr im öffentlichen Dienst, Mehrwertsteuer rauf, Arbeitslosenhilfe runter. Zack, 65 Milliarden Euro gespart. Die Krise hat offensichtliche Folgen, meinte der König in einer Weihnachtsansprache.
Llevamos varios años sumidos en una severa crisis económica y financiera. cuyos efectos negativos son para todos evidentes.
Juan Carlos kürzte seinen persönlichen Etat selbst um 20.000 Euro. Der Jahresetat des Königshauses lag damals bei gut 8 Millionen Euro. Im Vergleich zum Sparpaket allerdings eine überschaubare Summe und auch im Vergleich zu den britischen Windsors, die jährlich fast 50 Millionen Euro vom Steuerzahler bekommen. Auch die unpassende Elefantenjagd in Krisenzeiten taucht in Hassels Rap auf. Die Affäre mit der deutschen Prinzessin Corinna, Prinzessin zu sein, Wittgenstein inbegriffen.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Ein Fehler kommt nicht wieder vor, meinte der König damals, vielleicht sogar ehrlich zerknirscht. Und was ist mit dem korrupten Treiben der Königsfamilie, des Schwiegersohns und der Vorzugsbehandlung für Infantin Christina, die Rapper Hassel besingt? Wenn es illegale oder unethische Vorkommnisse gibt, dann ist es logisch, dass die Gesellschaft reagiert. Gott sei Dank leben wir aber in einem Rechtsstaat und vor dem Gesetz sind alle gleich.
La justicia es igual para todos.
Das sollte man meinen. In Spanien gibt es aber nicht wenige, die genau wie Pablo Hassel glauben, dass die Infantin vor allem deshalb nicht wie ihr Mann wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden ist, weil sie eben die Tochter des Ex-Königs ist. Dass alle Steuerangelegenheiten alleine ihr Mann, ein ehemaliger Handballnationalspieler, geregelt haben soll, das Gericht hat es geglaubt oder, wie manche sagen, glauben wollen. Apropos Steuerhinterziehung. Die ist ja in vielen Ländern Volkssport, auch in Spanien. Und ist es da nicht irgendwie schön, wenn die Königsfamilie Volksverbundenheit demonstriert? Inzwischen hat übrigens auch Juan Carlos Steuern nachgezahlt, Ende vergangenen Jahres, knapp 700.000 Euro, aus seinem de facto Exil Abu Dhabi. Dass er, wie es heißt, auch auf Druck seines Sohnes Felipe gegangen ist. Der hat nämlich Sorge, dass immer neue Details über angebliche dunkle, möglicherweise illegale Geschäfte seines Vaters den guten Ruf der Familie kaputt machen. Also das, was davon übrig ist. Saudi-Arabien auch schon Thema im Rap von 2016. Inzwischen geht alle Welt davon aus, dass sich Juan Carlos königlich dafür hat schmieren lassen, dass er bei der saudischen Herrscherfamilie den Türöffner für die spanische Industrie gemacht hat. Juan Carlos el Bourbon heißt der Rap, ein Wortspiel mit dem Adelsgeschlecht der Bourbonen. Bourbon, wenn man freundlich ist, könnte man das als Riesentölpel übersetzen. Hassel meint wahrscheinlich eher so etwas wie Mega-Betrüger. Ist das angesichts von erwiesenen Tatsachen und dringendem Verdacht alles Schmähkritik? Und kann man jemanden dafür in den Knast stecken, dass er den König einen besoffenen Tyrannen nennt, an dem man sich als mafiöses Dreckstück erinnern wird? Die Meinung in Spanien ist geteilt.
Juan Carlos el borracho tirano será recordado como la basura mafiosa que es. Juan Carlos el bobón tomará tu palacio la revolución.
Die Meinung mag geteilt sein in der spanischen Bevölkerung darüber, was man über den König, insbesondere den Ex-König, sagen darf. Aber der Ruf des Königshauses dürfte in der gesamten spanischen Bevölkerung in den letzten 10 Jahren gelitten haben, wenn auch vielleicht nicht bei allen im gleichen Maße. Der Kollege Marc Dugge war bis vor kurzem unser Korrespondent in Spanien. Guten Tag.
Guten Tag.
Als Juan Carlos noch spanischer König war, soll er zu seinem Sohn, dem heutigen König Felipe, gesagt haben, dass sich gerade das spanische Königshaus, das den Übergang von der Franco-Diktatur in die Demokratie maßgeblich mitgestaltet hat, dass gerade das spanische Königshaus sich sein Ansehen in der Bevölkerung jeden Tag neu verdienen müsse. Gibt es irgendeine Erklärung dafür, in seiner Persönlichkeit oder wo auch immer, warum der heutige Ex-König gegenüber seinem eigenen Anspruch später so eklatant versagt hat?
Naja, es ist ja wirklich erstaunlich, welche Wandlung Juan Carlos vollzogen hat im öffentlichen Ansehen. Er galt jahrelang als Lichtgestalt. Wenn wir uns mal erinnern, morgen vor 40 Jahren, am 23. Februar 81, gab es einen Putschversuch in Spanien, wo dann rechte Militärs versucht haben, diese Transition nochmal ja zum Fallen zu bringen. Und da hat Juan Carlos sich wirklich seine Meriten verdient sozusagen. Er hat damals sehr schnell reagiert und galt dann auch als Garant für die spanische Demokratie. Und sein Ansehen war über viele Jahre hin sehr, sehr gut. Aber in der Zeit der spanischen Wirtschaftskrise kamen dann eben zahlreiche Skandale ans Licht. Da ist die berühmte Elefantenjagd, als er also vom Elefanten fiel und sich die Hüfte brach. Die immer mehr Frauengeschichten machten von sich reden. Und dann, wie Reinhard Spiegelhauer ja eben erzählt hat, auch die Korruptionsvorwürfe. All das zusammengepackt hat eben dafür gesorgt, dass Juan Carlos heute in großen Teilen der spanischen spanischen Gesellschaft ein sehr schlechtes Ansehen genießt.
Das spanische Königshaus hat ja heutzutage nicht mehr die politische, nicht mehr die tagespolitische Funktion auch, die es beim Übergang von der Diktatur in die Demokratie während der 70er und frühen 80er Jahre gehabt hat. Dennoch fällt auf, dass sowohl der inzwischen ehemalige katalanische Regionalpräsident Puigdemont als auch jetzt Pablo Hasél scharfe verbale Angriffe gegen das Königshaus richten. Hasél sicher nochmal in ganz besonderem Maße. Worin liegt denn heutzutage die besondere Bedeutung des Königshauses?
Also das Königshaus ist natürlich auf dem Papier der Garant für die Einheit Spaniens. Spaniens ist ein Land, was ja sehr vielgestaltig ist, sehr heterogen ist in der Zusammensetzung, mit sehr starken regionalen Kulturen ausgestattet ist und was immer sozusagen eine Klammer gebraucht hat, um diesen Laden zusammenzuhalten, um es mal salopp zu formulieren. Und diese Funktion sollte das Königshaus eigentlich immer haben. Und deswegen hat man sich auch auf das Königshaus dann in den Verfassungsdiskussionen in den 70er Jahren geeinigt, dass also das Königshaus weiterhin sozusagen der Einiger sein solle. Und der König hat auch versucht, dann zum Beispiel in der Katalonienkrise 2017 auch diese Funktion zu übernehmen. Er hat am 3. Oktober 2017 in einer sehr, sehr, ja, als, ja, wie kann man das sagen, vielleicht autoritären Ansprache durchaus versucht, einen Punkt zu machen und zu sagen, Spanien ist eine Einheit, wir lassen uns von den Separatisten nicht teilen. Damals gab es ja das Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien, das illegal angesetzt worden war, und Spanien schaute bestürzt, große Teile Spanien, auf das, was da in Katalonien passierte. Und der König ist König Felipe hat versucht, da als Einiger aufzutreten und als verlässliche Institution. In Katalonien kam das gar nicht gut an. Dort hat man das also als autoritäres Levitenlesen verstanden und überhaupt nicht als sensibel für die Situation. Aber in Teilen Spaniens kam das entsprechend gut an, weil dann sozusagen der König mal wieder als Einiger in Erscheinung getreten ist. Und das ist laut Verfassung auch seine Rolle.
Das heißt, König Felipe der VI. Unternimmt schon das ein oder andere, um sich als König das Ansehen in der Bevölkerung jeden Tag neu zu verdienen. Aber anders als bei seinem Vater, hat er dann automatisch immer einen Teil der Bevölkerung gegen sich?
Er hat auf jeden Fall einen Teil der Bevölkerung gegen sich. Da ist zum einen die Wählerschaften von Unidas Podemos, der Linkspartei. Da kann er wirklich keinen Blumentopf gewinnen. Das gleiche gilt auch für weite Teile Kataloniens. Die Separatisten haben keinerlei Sympathien für Felipe, weil er eben als die Verkörperung des spanischen Staates gilt. Er ist die Institution des spanischen Staates und gerade deswegen zieht er so viel Wut und auch teilweise sogar Hass auf sich. Immer wieder brennen ja auch in den Straßen von Barcelona Porträts des Königs, etwa wenn er auch mal wieder der Stadt eine Visite abstattet.
Unterscheidet denn die Mehrheit der spanischen Bevölkerung und insbesondere auch die Mehrheit der kritischen spanischen Bevölkerung zwischen einzelnen Personen innerhalb der Königsfamilie und ihrem Verhalten und der Monarchie als staatlicher Institution, sodass die Monarchie trotz aller Kritik vielleicht politisch doch überleben könnte?
Also ich denke, Felipe hat es in den letzten 6 Jahren, in denen er auf dem Thron sitzt, oder jetzt sind es fast 7, so schwer gehabt wie sein Vater in 38 Jahren nicht. Also es ist natürlich wahnsinnig, was er an Herausforderungen zu bewältigen hat. Und ich glaube, dass Felipe als Person durchaus im Urteil vieler Spanier seinen Job ganz gut macht. Er hat keine größeren Skandale in seiner Amtszeit selber gehabt. Er ist auf Distanz gegangen zu seinem Schwager, zu seinen Schwestern, zu seinem Vater, den er ja letztlich dann auch seine Apanage abgelehnt hat. Er hat dafür gesorgt, klarzumachen, dass der Vater, wenn er illegale Gelder angehäuft hätte, dass er von diesem Geld gar nichts wissen will und und hat sich sozusagen größtmögliche Distanz zu seinem Vater erarbeitet. Das wurde und wird in Teilen Spaniens wirklich sehr positiv gesehen. Ob er allerdings mit seiner Person, mit seiner Persönlichkeit auch in der Lage ist, dieser Monarchie wirklich ein neues Image zu verschaffen und die Spanier wirklich in großer Menge wieder zu Monarchisten zu machen, das sei wirklich dahingestellt.
Einschätzungen zur spanischen Monarchie von Marc Dugge, bis vor kurzem ARD-Hörfunkkorrespondent in Spanien. Vielen Dank. Nicht nur, aber gerade auch das spanische Königshaus wäre sicher gut beraten gewesen und wäre wohl auch weiterhin gut beraten, einen gewissen Grundsatz zu beachten, den auch der spanische Jesuit Baltasar Gracián in seinem Buch Handorakel und Kunst der Weltklugheit erörtert. Und zwar den Grundsatz, bei allem, was man tut, das Ende zu bedenken.
Wenn man in das Haus des Glücks durch die Pforte des Jubels eintritt, so wird man durch die des Wehklagens wieder hinaustreten und umgekehrt. Daher soll man auf das Ende bedacht sein und seine Sorgfalt mehr auf ein glückliches Abgehen als auf den Beifall beim Auftreten richten. Es ist das gewöhnliche Los der Unglückskinder, einen gar fröhlichen Anfang, aber ein sehr tragisches Ende zu erleben. Das so gemeine Beifallsklatschen beim Auftreten ist nicht die Hauptsache. Allen wird es zuteil. Sondern das allgemeine Gefühl, das sich bei unserem Abtreten äußert. Denn die Zurückgewünschten sind selten. Wenige geleitet das Glück bis an die Schwelle. So höflich es gegen die Ankommenden zu sein pflegt, so schnöde gegen die Abgehenden.
Das Ende bedenken. Diese Überschrift steht über den Sätzen, die wir gerade gehört haben, aus dem Buch Hand, Orakel und Kunst der Weltklugheit von Balthasar Gracian. Ein Buch aus dem Jahre 1647. Das Ende bedenken könnte auch heute mehr als 375 Jahre später ein Grundsatz sein für diejenigen, die sich in Spanien, in welcher Form auch immer, am Streit über den Fall Pablo Hasél beteiligen. Dieser Rapper und Aktivist ist wegen Majestätsbeleidigung und Verherrlichung des Terrorismus angeklagt, verurteilt und festgenommen worden, weil er in Raps und Tweets zum einen den König als Tyrannen und seinen Vorgänger als Parasiten bezeichnet und zum anderen für den Bürgermeister seiner Heimatstadt einen Genickschuss für angemessen erklärt hatte, unter anderem. Damit hat er viele offene Wunden aufgerissen und eine leidenschaftliche Debatte ausgelöst. Juristisch zur Rechenschaft gezogen für seine Äußerungen wird er, wie gesagt, auf Grundlage eines strengen Sicherheitsgesetzes, das von vielen als Maulkorbgesetz kritisiert wird. Hass, Maulkorb und offene Wunden, Spaniens Kampf um die Meinungsfreiheit, so heißt deshalb der Tag in HR2 Kultur, den Sie gerade hören. Wer diesen Kampf führt, hinter und an der Seite von Pablo Hasél, und welche anderen Kämpfe sich womöglich damit verbinden, das beschreibt jetzt unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer.
Mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler haben unter dem Hashtag El Arte con Pablo Hasél, zu Deutsch die Kunst mit Pablo Hasél, ein Manifest unterzeichnet. Zentrale Forderung: Freiheit für den Rapper und Abschaffung von Straftatbeständen, die die Meinungsfreiheit einschränken können. Gemeint ist vor allem das sogenannte Gesetz zur Sicherheit der Bürger. Im Manifest heißt es:
Die Verfolgung von Rappern, Personen auf Twitter, Journalisten und anderen Vertretern von Kunst und Kultur wegen des Versuchs, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung auszuüben, ist ein Dauerzustand geworden.
Zu den Unterzeichnern gehören neben vor allem in Spanien bekannten Künstlerinnen und Künstlern auch Regisseur Pedro Almodóvar und Hollywood-Schauspieler Javier Bardem. Beide haben sich schon in der Vergangenheit für Freiheitsrechte engagiert. Vor knapp 3 Jahren hat sich Bardem zum Beispiel öffentlich für den Schauspieler und Produzenten Willy Toledo eingesetzt. Dass man für freie Meinungsäußerung, in diesem Fall bezogen auf eine Religion, im Gefängnis landen kann, das erinnert an die Franco-Diktatur. Toledo war damals wegen Verletzung religiöser Gefühle angeklagt. Zur Verteidigung einer feministischen Aktion bei einer Osterprozession hatte er gesagt: Ich scheiße auf Gott und die Geschichte von der unbefleckten Empfängnis. Vergangenes Jahr ist Toledo freigesprochen worden. Jetzt ist er einer der Mitinitiatoren des Unterstützungsaufrufes für Pablo Hasél. Hunderte, Tausende haben nach der Verhaftung des Rappers in zahlreichen Städten Spaniens demonstriert. Viele von ihnen, weil sie das Gesetz zur Sicherheit der Bürger aus dem Jahr 2015 als Knebelgesetz empfinden und ablehnen. Die konservative Regierung Rajoy hat es damals erlassen, eine Reaktion auf Demonstrationen und Proteste gegen die Regierungspolitik. Die aktuell regierende Koalition von Sozialisten und Linkspartei Podemos will das Gesetz ändern. So gesehen ist sogar Ministerpräsident Pedro Sánchez ein Unterstützer des Künstlers Pablo Hasél.
La democracia española tiene una tarea pendiente, que es ampliar y mejorar la protección de la libertad de expresión.
Es stehe an, das Recht auf freie Meinungsäußerung zu stärken, so Sánchez. War es aber auch, bei den Demonstrationen der letzten Tage geht es nicht allen alleine um Meinungsfreiheit. Stinkefinger gegen Journalisten und der Angriff auf das Büro einer großen Zeitung zeigen das genauso wie Stein- und Flaschenwürfe, brennende Müllcontainer und nicht zuletzt die Verunglimpfung von Polizisten als Folterknechte und Mörder. Nicht nur in Madrid oder Barcelona nutzen gewaltbereite Radikale die Gelegenheit. Aus antikapitalistischen Gruppierungen, aus der Antifa, aus der Hausbesetzerszene. Die Antisistemas sehen sich im Kampf gegen den Schweinestaat und die Verurteilung und Verhaftung von Hasél mobilisiert. Eine echte Symbolfigur ist Pablo Hasél aber vor allem in Katalonien und da speziell für radikale Separatisten. Meinungsfreiheit, Systemkritik, vermeintliche Unterdrückung Kataloniens. Die zentralen Beweggründe, warum Menschen zurzeit für Pablo Hasél auf die Straße gehen. Eher kein Thema sind dagegen frühere sexistische Tweets und die Verherrlichung von Terrorgruppen, darunter sogar die deutsche Rote Armee-Fraktion. Und ganz frisch, vor ein paar Tagen hat ein Gericht ein Urteil gegen Hasél wegen Bedrohung von Zeugen in einem früheren Prozess bestätigt.
Soweit unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer über die Frage, für wen der festgenommene spanische Rapper Pablo Hasél aus der Region Katalonien eine Symbolfigur ist und warum. Wir haben gehört, im Zusammenhang mit dem Fall Pablo Hasél werden zurzeit mindestens 3 Kämpfe ausgefochten in Spanien. Ein Kampf um die Meinungsfreiheit, ein Kampf gegen das System und ein Kampf gegen eine, drücken wir es neutral aus, mutmaßliche Unterdrückung Kataloniens. Paul Ingenday war viele Jahre lang Kulturkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Madrid und hat die Entwicklungen in Spanien auch danach und bis heute nicht aus den Augen verloren. Guten Tag.
Ja, schönen guten Abend.
Sprechen wir über Meinungsfreiheit in Spanien. Die Verfolgung von Kulturschaffenden in Spanien sei ein Dauerzustand geworden, steht in dem Manifest, von dem gerade in Reinhard Spiegelhauers Bericht die Rede war. Viele Kulturschaffende, die dieses Manifest unterschrieben haben, befürchten, dass sie die Nächsten sein könnten, wenn Hasél Jahre oder Jahrzehnte ins Gefängnis kommt. Für wie berechtigt halten Sie diese Befürchtung?
Das kommt darauf an, wer das äußert. Wenn Pedro Almodóvar oder Javier Bardem das äußern, ist das, glaube ich, eher Propaganda, denn die sind überhaupt nicht in Gefahr. Willy Toledo ist jemand, der sich sehr weit nach vorne wagt und der auch schon Probleme bekommen hat. Der könnte das viel eher sagen. Wir haben vorhin ganz zu Recht gehört, dass dieses Gesetz umstritten ist, dass es auch sehr scharf ist. Wichtig ist aber auch zu wissen, dass manche der Tweets, deretwegen Hasél angeklagt wird, schon vor der Erlassung dieses Gesetzes abgesetzt wurden im Jahr 2014. Insofern nimmt es man es nicht so ganz genau mit der Sequenz, mit der Abfolge dieser Ereignisse. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Sendung, die Sie gerade machen, dass Sie eine ganze Sendung machen können, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass hier viele Einflüsse zusammenkommen und dass hier gesellschaftlich ein Wunderpunkt getroffen wird, der speist sich aus einer geradezu gewalttätigen Vergangenheit in Spanien. Das macht das Ganze so interessant, sich das anzuschauen. Und da ist er eine Kristallisationsfigur, aber ist es eigentlich auch auf schlechte Weise. Denn manches von ihm, mit dem kann man und will man sich nicht identifizieren. Und wenn einige der Jugendlichen auf den Straßen das genau anschauten, müssten sie sich abwenden von ihm.
Ja, wer sich zum Beispiel an den ETA-Terror erinnert, wird möglicherweise eine Ahnung davon haben, wie sehr es womöglich vielen Menschen in Spanien durch Mark und Bein geht, wenn Hasél von Genickschüssen rappt oder davon Autos in die Luft zu jagen. Andererseits ist Meinungsfreiheit vielleicht gerade dann am wertvollsten, wenn sie wehtut und man sie trotzdem oder gerade deswegen zulässt. Welche Art von Gesetzgebung und welche Art von politischer Kultur braucht ein Land wie Spanien mit der besonderen Geschichte, auf die Sie ja eben Bezug genommen haben? Was für eine Gesetzgebung, was für eine Art von politischer Kultur braucht Spanien, was die Meinungsfreiheit angeht?
Im Grunde haben Sie den Finger gerade in die Wunde gelegt. Es ist eine so scharfe Trennung zwischen links und rechts, die natürlich aus dem Bürgerkrieg und der Zeit davor kommt, dass man über Politik nicht gleichmütig sprechen kann. Das heißt, alle Konflikte, die sich in Spanien abspielen, spielen sich in höherer Lautstärke und oft auch viel schärfer, viel brutaler ab als in anderen Ländern. Und dazu gehört natürlich, wenn Sie allein sich vorstellen, dass der ETA-Terror über 800 Tote gefordert hat, dann ahnen Sie, wie aufgeraut diese Gesellschaft ist und wie unversöhnt in manchen Teilen sie immer noch ist. Das hat ja auch der Bestseller vor 3 Jahren von Fernando Aramburu gezeigt, Patria. Es ist eine wirklich immer noch verwundete Gesellschaft davon. Oder der Grapo-Terror, das war der linke Terror, der von 75 an bis in die Nullerjahre geherrscht hat und den Pablo Hasél auch verklärt. Also da sind ganz viele Themen, die schwierig sind, und Spanien hat nun einmal eine autoritäre Tradition. Das ist nicht erst seit Franco so, das ist auch schon vorher im 19. Jahrhundert so gewesen, als nämlich schlechte Regime im Grunde das Volk klein gehalten haben und nicht liberal agiert haben. Das heißt, eine bürgerliche Gesellschaft hat sich viel später in Spanien gebildet als in anderen westeuropäischen Staaten. Und dadurch haben wir einen viel roheren, brutaleren Umgang damit. Und das muss Spanien noch aufholen. Die heutige junge Generation erkennt, dass die Werte des Übergangs zur Demokratie, der ja vorhin auch zur Sprache kam, eigentlich so nicht mehr glaubhaft sind und nicht mehr gelten. Wir sind 40 Jahre weiter und ganz zu Recht wollen die eigentlich neue Definitionen haben. Der König ist diskreditiert, der alte König ist diskreditiert, der neue König muss noch Jahrzehnte regieren, um das reinzuholen. Das heißt, wenn so viele gesellschaftliche Fundamente weggebrochen sind, dann fragt man sich, wo sind denn die Autoritäten, die ihnen Rechtsstaatlichkeit, friedfertige Mittel und so weiter vorleben können? Und da herrscht in Spanien leider ein großes Vakuum. Ich hoffe, dass die Regierung Sanchez weiterhin nachdenklich und vorsichtig bleibt. Aber das Gesetz sollten sie allmählich angehen, wie vorhin ja auch gesagt wurde.
Ja, mit einer Gesetzgebung bekommt man ja wahrscheinlich auch eine solche Spaltung, eine solche Konfrontation, wie Sie sie gerade geschildert haben, nicht in den Griff. Was könnte man denn politisch unternehmen, dass die beiden Teile Spaniens, durch die diese Spaltung da geht, dass die wieder zusammenfinden?
Ganz ehrlich, ich bin ratlos, denn Sie haben völlig recht, durch Gesetze geht es nicht, weil auch die werden angefeindet, nämlich von der Rechten, wenn da eine Liberalisierung stattfindet. Ich glaube, es geht nur durch demokratische Praxis, und zwar langjährige demokratische Praxis. Es geht aber auch durch Aufklärungsarbeit. Ich meine, irgendjemand, ich weiß nur nicht, wer das sein könnte, müsste den Demonstrierenden und sich Manifestierenden und zum Teil auch sehr krawallmachenden Leuten auf den Straßen auch zeigen, dass Pablo Hasél üble Botschaften verkündet. Wenn er mit Namen Genickschüsse verordnet in seinen Songs, ist das für Kunstfreiheit ein bisschen steil. Und das würden wir auch in Deutschland heftig finden. Und wenn er seit vielen Jahrzehnten, also seit mindestens 15 Jahren, einen Massenmörder wie Stalin verklärt in seinen Videos, dann wird mir übel. Und die größten Henker von Stalin kommen in seinen Videos vor als Helden der Arbeiterklasse. Das kann ich nicht nur nicht ernst nehmen. Da würde ich mich freuen, wenn kritische Jugendliche sich zumindest davon distanzieren. Aber wir haben das Phänomen Donald Trump. Wenn jemand zum Helden erkoren ist und auf die Plakate kommt, dann kauft man den zu 100% und unterstützt ihn ganz und man trägt ihn bis in die Ziellinie. Und dieser Protest, fürchte ich, wird weitergehen und er entzündet sich, wie ich finde, am falschen Objekt.
Sie haben in einem Artikel an diesem Wochenende den Fall Hasél mit einer Billardkugel verglichen, die über mehrere Banden viele gesellschaftliche Themen zugleich angestoßen habe. Von den meisten dieser Themen war ja auch schon in dieser Sendung die Rede, auch im Gespräch mit zwischen uns beiden. Wagen Sie denn eine Prognose, in welche Richtung sich diese vielen verschiedenen angestoßenen Billardkugeln über kurz oder lang bewegen werden?
Diese Prognose wäre fahrlässig, fürchte ich. Ich nehme mal an, dass der Protest verpuffen könnte. Irgendwann sollte die Regierung versuchen, das Gesetz in Angriff zu nehmen. Das wurde ja vorhin auch wirklich gesagt. Das wäre eine Geste. Und die jetzige Regierung ist eine Regierung, die ja in Teilen sogar mit Pablo Hasél kokettiert, auf nicht sehr schlaue Weise, wie ich finde. Also eigentlich hätten sie die Chancen, das zu tun, weil sie in der Mitte sind zwischen einer radikaleren spanischen Rechten und einem völlig entfesselten Mob auf der Straße. Aber vorhersagen, wer die jetzt wagen würde, der kennt Spanien nicht.
Und wenn dieser Protest verpuffte, wie Sie sagen, wäre damit Entscheidendes gewonnen?
Ein bisschen. Ein paar Schaufensterscheiben, ein paar Container, ein paar Polizeiautos, ein bisschen Erregung wäre weniger, bis zur nächsten Gelegenheit. Ich finde eigentlich diesen Fall absolut faszinierend, eben dadurch, dass er fast alle Gewaltthemen der letzten 100 Jahre mit erwischt und Spanien in einem schwachen Augenblick trifft, wo die Institutionen geschwächt sind und wo auch die Regierung eine Minderheitsregierung ist, schon seit längerem. Und das ist kein guter Augenblick. Also von daher, ich mache mir schon Sorgen.
Paul Ingenday, viele Jahre lang Kulturkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Madrid. Vielen Dank. Hass, Maulkorb und offene Wunden, Spaniens Kampf um die Meinungsfreiheit. Davon handelte diesmal der Tag in HR2 Kultur. Zu finden als Podcast in der ARD Audiothek und auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.